oder andere von euch sich noch an die letzte Predigt aus der Herzensreise erinnern kann. Das ist schon 2 Monate her, dazwischen hatten wir ja ein bisschen andere Themen. Aber falls ihr euch nicht erinnern könnt, macht nichts. Ich konnte es auch nicht. Ich musste erst mal nachgucken, wo sind wir denn eigentlich? Genau, und beim letzten Mal ging es um das Herz in Aufruhr. Also irgendwas passiert in meinem Leben und mein Leben gerät so richtig aus den Fugen. Mein Herz ist in Aufruhr. Und dann kann es passieren, dass ich vergesse oder vielleicht auch gar nicht mehr glauben kann, dass Jesus wirklich da ist. Und wir hatten uns dazu eine Situation im Leben der Jünger angeschaut, als sie zusammen mit Jesus auf dem See Genezareth unterwegs waren und dann in diesen lebensbedrohlichen Sturm gerieten. Ihr erinnert euch vielleicht, Jesus war ja mit im Boot. Ja, Jesus, der Herr über Wellen und Wind, der möchte nicht, dass unser Glaube über Bord geht. Und darum ging es eben beim letzten Mal. Und neben so Lebenskrisen, in die wir geraten können, eben durch so äußerliche Lebensstürme, gibt es auch noch andere Dinge, die unser Herz in Gefahr bringen können, weil sie uns eben von Jesus wegziehen und den Blick auf ihn verstellen. Und das sind ja so äußere und innere Einflüsse, die die unser Herz so bedrängen können und unser Leben in so eine in falsche Richtung eben von Jesus weglenken können. Und darum soll es heute gehen. Und ich habe mal so 5 Gefahren fürs Herz rausgesucht. Es mag noch mehr geben, aber ich dachte, ach, das sind so die vielleicht weit verbreitet sind und von denen ich auch sagen würde, dass es wirklich so große Gefahren für unser Herz sind. Und es ist gut, denke ich, wenn wir das immer mal wieder im Blick nehmen, dass unser Herz also wirklich auch störanfällig ist und dass es Dinge gibt, die unser Herz gefährden können. Und wenn wir uns auch von Gott zeigen lassen, wo wir da vielleicht, in welchen Bereichen wir auch besonders gefährdet sind und wie wir gut mit diesen Dingen umgehen können. Ja, die erste Gefahr, jetzt geht das natürlich auch nicht, aber und ersticken. Und Jesus vergleicht dieses Saatgut, das ausgestreut wird, eben mit Gottes Wort, das verbreitet wird und eben in im menschlichen Herzen dann auch landet. Und dass manches eben unter Dorngestrüpp landet und das heißt, dass in unseren Herzen auch andere Dinge eine Rolle spielen und die Gottes Wort überwuchern können. Und dieses Dorngestrüpp, das steht für Sorgen des Alltags, die wir sicherlich alle kennen, und steht auch so für den Reichtum dieser Welt. Und damit sind aber jetzt nicht nur die Superreichen gemeint, sondern damit ist letztlich alles gemeint, was diese Welt uns zu bieten hat und was uns manchmal ganz schön im Griff haben kann. Also Sorgen, die ich mir mache, auch weil ich meine bestimmte Dinge wirklich erreichen zu müssen, so haben zu müssen oder auch Angst habe, Dinge zu verlieren. Und wie viel Sorgen und wie viel Energie und Kraft ich da reinsetze, um das zu erhalten, wirklich, was ich da gerade habe. Also man kann sich ja sehr leicht mitziehen lassen von dem, was in unserer Gesellschaft so üblich ist, auch an Lebensstil und an Lebensstandard. Und es kann auch sein, dass wir uns davon wirklich gefangen nehmen lassen und dass uns das so richtig in Griff hat. Und dass diese Dinge dann wirklich Gottes Wort, das in unsere Herzen eingepflanzt ist, das dort aufwachsen soll, und wirklich all das, was er an Gutes auch in uns hineinlegt und was er in uns zur Entfaltung bringen will, dass das eben von diesen anderen Dingen wirklich überlagert wird und dass es so viel Raum einnimmt, dass es eben diese anderen Dinge in uns erstickt. Da hat ja jeder so seine eigenen Bereiche, wo er vielleicht auch besonders anfällig ist. Und Ja, es ist gut, wenn wir uns da von Gott einfach mal zeigen lassen, wo so unsere Bereiche sind. Das kann sein, dass irgendwie so finanzielle Sicherheit mein Ding ist. Es kann aber auch sein, dass mir wichtig ist, so Anerkennung zu haben, dass ich ganz viel dafür tue. Oder einfach, dass ich mir ständig Sorgen mache, dass vielleicht irgendwas mir verloren geht oder so. Es kann sein, dass sich meine Prioritäten verschieben, dass ich den falschen Dingen nachjage, dass ich unheimlich viel Energie in Dinge stecke, ja, die gar nicht dauerhaft sind und die ja, vielleicht auch gar nicht wirklich wichtig sind, aber für mich haben sie halt so einen großen Wert. Ja, mit unserer inneren Welt, da ist es wie mit so einem Garten. Ein schöner Garten, der jetzt unheimlich schön angelegt ist und so, das ist natürlich toll, sich anzugucken. Aber in diesem Garten, da muss ich auch regelmäßig Unkraut zupfen. Weil das Doofe ist, mit jeder schönen Pflanze, die ich so in meinen Garten setze, da wächst auch immer Unkraut auf. Und ärgerlicherweise wächst dieses Unkraut ja auch immer schneller als die schönen Pflanzen. Und da hilft es nur, dass ich das Unkraut zupfe, dass ich es entferne. Weil wenn ich es nicht tue, dann wird irgendwann der ganze Garten überwuchert von diesem Unkraut und dann erstickt irgendwann auch die letzte schöne Pflanze darin. Ja, ich denke, niemand, der seinen Garten wichtig ist, der wird so mit seinem Garten umgehen wollen. Ich habe euch mal hier so ein schönes Gartenbild mitgebracht, genau. Sondern wenn mir mein Garten wichtig ist, dann werde ich den auch pflegen, damit wirklich diese Schönheit sich entfaltet. Ist dir deine innere Welt wichtig, dann pflege sie. Komm zu deinem Herrn mit dem, was immer wieder in dir aufkeimt und eben Gottes Wort in deinem Herzen zu ersticken droht. Und das kann ja wirklich im Leben, auch wenn ich Jesus wirklich aufrichtig und von Herzen gern nachfolgen will, kann das trotzdem immer wieder passieren, dass sich da einfach was verschiebt und dass wirklich Dinge mich regelrecht gefangen nehmen. Und wenn ich mich dem nicht entgegenstelle, dann gewinnt es Macht über mich, weil dann kreisen meine Gedanken immer um diese Dinge. Es nimmt immer mehr Raum in meinem Leben ein. Und ja, Dornen und Disteln wachsen schnell. Und wenn ich sie eben nicht ausreiße, dann ersticken sie mit der Zeit eben alles andere. Das geht nicht von heute auf morgen. Aber es ist so eine Entwicklung dahin. Und deswegen ist es wichtig, da auch wirklich mich dem entgegenzustellen und da einzuschreiten. Also Dorngestrüpp in meinem Herzen, dem kann ich wirklich mich nur entgegenstellen, indem ich es zu Jesus bringe und indem ich wirklich diese Dornen jetzt nicht versuche, irgendwie da so zurückzuschneiden oder so, sondern dass ich das wirklich ausreiße. Und das heißt, mich zu trennen, wirklich radikal von allem zu trennen, was mich von Jesus trennt und es an sein Kreuz zu bringen und wirklich auch bei ihm loszulassen. Eine zweite Gefahr für das Herz, das ist Unversöhnlichkeit, und da nehme ich auch nochmal mit die Schuld mit dazu, also Schuld und Unversöhnlichkeit zur Schuld, zur eigenen Schuld, also wenn wir schuldig werden, habe ich in den vergangenen Predigten zur Herzensreise immer mal wieder was gesagt, deswegen möchte ich das jetzt nicht mehr so intensiv anschauen, aber nur noch mal kurz zur Erinnerung, wir sind Sünder, begnadigte Sünder, wenn wir Jesus nachfolgen, aber Sünder. Und als solche sündigen wir auch, solange wir noch in dieser Welt leben. Und das ist wirklich wichtig, dass wir das im Blick behalten. Weil Gott weiß, dass wir nicht allein mit unserer Schuld fertig werden. Und das ist der Grund, warum Jesus ans Kreuz gegangen ist. Weil würden wir allein mit unserer Schuld fertig werden, hätte er sich das Kreuz ja ersparen können. So hat er aber nicht, und am Kreuz hat er die Lösung geschaffen, die Erlösung für unsere Sünden. Und deshalb ja, macht es keinen Sinn, aber es ist so verbreitet, wirklich, dass Christen gegen ihre Sünde ankämpfen und sie dadurch stärken. Ja, so Dinge, die mir zu schaffen machen, wo ich vielleicht immer wieder stolper, vielleicht auch so Versuchungen, wo ich so anfällig bin. Je mehr ich versuche, dagegen anzukämpfen, desto mehr stärke ich diese Dinge. Kauf dir eine schöne, große, ich sag mal Milka-Schokolade, ne, die zarteste Versuchung, seit es Schokolade gibt, leg die auf den Tisch und sag, ich will keine Schokolade essen, ich will keine Schokolade essen. Ja, wir erahnen, was passiert, früher oder später ist eigentlich nur eine Frage der Zeit. Wirst du natürlich daran gehen. Und so ist es auch, wenn wir versuchen, gegen Dinge anzukämpfen. Oder auch so eine weit verbreitete Sache, dass wir versuchen, uns das vielleicht irgendwie schön zu reden, unsere Schuld. Also für Schuld, ne, wir brauchen uns unsere Schuld nicht gegenseitig zu erklären, wir müssen sie einfach ans Kreuz bringen, denn dafür ist eben Jesus gestorben. Und weder eine ausgefeilte Sündenvermeidungsstrategie noch eben ein verkrampftes Arbeiten an sündigen Verhaltensweisen wird dafür sorgen, dass wir mit unserer Sünde fertig werden. Müssen wir auch nicht, weil Gott ist ja schon längst mit ihr fertig geworden. Ja, und deswegen die einzig wirkungsvolle Art, bring deine Schuld zu Jesus, lass sie auch bei ihm los und glaube dann auch seiner Vergebung. Und dann kannst du mit ihm wirklich auch neu starten. Ja, das nur noch mal kurz zur Schuld. Und das andere, die andere Gefahr ist, dass wir unversöhnlich leben. Unversöhnlich, an Unversöhnlichkeit festhalten. Und das heißt, dass ich nicht bereit bin, jemand anderem, der an mir schuldig wird, zu vergeben. In Matthäus 18 wird erzählt, wie Petrus mal zu Jesus geht und ihn fragt so, ja Herr, wie oft muss ich eigentlich meinem Bruder vergeben, wenn er an mir schuldig wird? Und da sind sicherlich auch die Schwestern mit einbezogen. Ist siebenmal genug? Also siebenmal, das ist schon gar nicht so wenig. Aber diese Frage, die dahinter steckt, ist ja, gibt es ein Genug in meiner Vergebungsbereitschaft? Ja, gibt es diesen Moment, an dem ich dann wirklich mit Fug und Recht sagen kann, also jetzt werde ich dir nicht mehr vergeben. Wenn jemand zum Beispiel zum x-ten Mal an mir schuldig wird. Ja, oder wenn jemand wirklich, wenn es um eine ganz, ganz massive Schuld geht, eine wirklich große Kränkung in meinem Leben, die mein Leben noch jahrelang nachhaltig wirklich beeinflusst. Oder was ja auch passieren kann, wenn der andere noch nicht einmal sieht, dass er an mir schuldig geworden ist und es ihm gar nicht leid tut, ist dann der Punkt, wo ich sagen kann, nee, also jetzt reicht's, das kann und werde ich dir nicht mehr vergeben. Ja, und Jesus antwortet dann auf diese Frage, ist siebenmal genug, antwortet er nicht siebenmal, sondern siebenmal 70-mal und das heißt ohne Grenze. Wir sind wirklich aufgefordert zu vergeben immer und immer wieder und das hat gar nichts mit dem anderen zu tun, sondern das hat mit Gott selbst zu tun. Und wir Menschen, wir denken ja oft in diesem Dreiklang von, also ich jetzt Opfer und dann ist da der Täter und dann ist da die Schuld. Und dann mache ich meine Vergebung abhängig, einmal von der Art und von der Schwere der Schuld. Das ist ja völlig menschlich, na klar. Je weniger ich verletzt bin, desto leichter kann ich sagen, ja komm. Ne. Aber wenn es halt wirklich eine massive Verletzung ist, dann wird das natürlich ungleich schwerer zu vergeben. Oder auch von der Person, die mich verletzt hat. Es gibt Menschen in meinem Leben, da sage ich schneller, ja, ist okay, ich vergebe dir. Da gehe ich auch gar nicht so schnell davon aus, dass die mich verletzen wollten. Bei anderen denke ich eher so. Und das kommt einfach auf die Beziehung an, die ich zu diesem Menschen habe. Also ne, Opfer, Täter und die Art der Schuld. Und Jesus erzählt jetzt aber in diesem Zusammenhang, wo Petrus da zu ihm kommt, diese Geschichte von einem Mann, der einen Riesenberg Schulden hat. Milliarden. So groß, dass er das niemals in seinem Leben abtragen kann. Und dann erlebt er wieder sein Gläubiger, in diesem Fall jetzt ein König oder so, ihm diese Schuld erlässt. Und er ist natürlich total froh und ganz begeistert. Und dann kommt er raus, direkt im Anschluss, und trifft jemanden, der ihm einen vergleichsweise geringen Betrag schuldet, vielleicht 100 Euro oder so. Und dann weigert, ne, und er möchte einfach nur einen Zahlungsaufschub. Und er verweigert sogar diesen Zahlungsaufschub und fordert wirklich die Begleichung dieser Schuld gnadenlos ein. Und da sagt Jesus, so nicht. Das darf nicht sein. Ihr dürft eure Schuld jetzt nicht abhängig davon machen, ja, von dem anderen oder auch von der Art der Schuld oder von eurer Tagesform oder so, sondern wirklich von mir. Weil wir haben durch Jesus Christus wirklich Gnade erfahren. Gott hat uns unsere Schulden erlassen und wir alle haben so einen Schuldenberg vor Gott aufgehäuft, den wir, dazu reicht ein Leben nie, niemals aus, um diesen Berg zu begleichen. Also das könnten wir nicht, aber Gott hat eben uns in Jesus Christus diesen Schuldenberg erlassen, weil er diese Schuld am Kreuz auf sich genommen hat. Und deswegen, nur aus diesem Grunde, sollen wir jetzt auch anderen vergeben. Nicht, weil er es verdient hat. Oder auch nicht, weil es vielleicht verständlich ist, dass er an uns schuldig geworden ist. Also sorry, es gibt Schuld. Nein, da kann ich nicht verstehen, dass jemand so etwas tut. Ja, und es gibt wirklich massive Schuld. Aber Gott sagt, weil ich dir vergebe, sollst du nun auch hingehen und deinem Nächsten vergeben. Weil du wirklich Gnade in überreichem Maße empfängst von mir, kannst du auch anderen gegenüber in Gnade begegnen. Wie der Herr euch vergeben hat, vergebt auch ihr, heißt es in Kolosser 3. Vergebung lässt sich nicht aus dem Ärmel schütteln und da müssen wir auch gut aufpassen, wie wir damit umgehen, weil das wird in Gemeinden wirklich, also da werden wirklich so komische Dinge manchmal wirklich vermittelt und Menschen so unter Druck gesetzt. Ne? Oh, ey, du musst vergeben und jetzt schnell und sofort und weil sonst. Nein, Vergebung ist wirklich ein Prozess und Vergebung dauert manchmal lange, lange, lange Zeit. Und manchmal ist es auch so, dass wir wirklich auch noch die Hilfe eines anderen Menschen wirklich auch dafür brauchen. Und das ist gut, wenn wir diese Hilfe auch in Anspruch nehmen. Aber dieser Schmerz, den wir wirklich uns zufügen, wenn wir an Unversöhnlichkeit festhalten und den Schaden, den wir damit unserem eigenen Herzen auch zufügen, der ist eben immens und deswegen ist es so wichtig, dass wir wirklich versöhnt leben, eben auch mit anderen. Ja, machst du mal eins weiter vielleicht, weil, nö, das will hier heute alles nicht so, aber es macht nichts. Genau. Eine dritte Gefahr. Ich habe im letzten Jahr, habe ich was geschafft, das hatte ich so gar nicht beabsichtigt. Ich habe 10 Kilo zugenommen. Und ja klar, jetzt sagen wieder alle so, sieht man gar nicht und so und alles klar und so. Ist okay, darum geht es jetzt nicht, das ist auch nicht das Thema der Predigt übrigens. Das ist keine Diätpredigt. So ein Beispiel, ich habe kein besseres gefunden. Ich hatte schon zwischendurch überlegt, das zu streichen, weil das gerade bei den Frauen so viel auslöst. Aber egal, gut. Es war halt einfach doof, weil mir meine Hosen nicht mehr passten. Und ich liebe es, wenn ich meine Hosen schließen und atmen kann. Ich finde das total gut, da stehe ich drauf. Und deswegen habe ich gedacht, so, nee, da muss ich jetzt mal einschreiten. Weil die Funde sind zwar von selbst gekommen, aber irgendwie sind die gar nicht von selbst wieder gegangen. Ja gut, habe ich gedacht, nehme ich mal ab, aber mit Genuss. Ne? Und dann habe ich gedacht, so ja, also mehr Bewegung als bisher und deutlich, deutlich, deutlich weniger Chips und Schoki. Ja, und das hat auch so gewirkt und es ging runter, aber wirklich langsam. Ne? So. Ja, und weil ich ja immer über alles reden muss, was mich gerade so beschäftigt, wusste das natürlich wieder gerade mal jeder in meinem Umfeld und dann kriegt man ja auch immer ganz viele Tipps. Und dann hörte ich aber von mehreren Leuten wirklich übereinstimmend, dass sie jetzt irgendwie, weiß ich nicht, gehört hätten, dass der Körper nur dann effektiv an die Fettpolster rangeht, wenn man irgendwie zwischen drei Mahlzeiten immer so, weiß ich nicht, so ein paar Stunden hat, in denen man wirklich gar nichts, gar nichts, gar nichts isst. Schwierig. Ich bin so ein Häppchenesser und ich esse eigentlich den ganzen Tag. Und ich finde das auch toll. Aber gut, habe ich gedacht so, ey, jetzt bin ich sowieso gerade mal dran, die Laune sinkt sowieso. Da kann ich das ja auch nochmal probieren. Ja, da habe ich gedacht so, ach komm, ja, versuchst du das mal einfach. Mit Kohlsuppendiät hatte ich es übrigens zwischendurch auch versucht, das würde ich nicht weiterempfehlen. Also das ist wirklich, das ist ja schon der Geruch irgendwann, ja egal. Jedenfalls habe ich gedacht, ja, versuche ich jetzt mit dem Essen und diesem konsequenten nichts dazwischen. Ne? Und dann habe ich angefangen und ja, also ich habe es wirklich über mehrere Wochen immer wieder versucht, aber was soll ich euch sagen? Also es gab keine einzige Woche, in der ich das geschafft habe. Also so spätestens am dritten Tag bin ich eingeknickt. Und dann habe ich gedacht, ja, jetzt ist ja eh gelaufen diese Woche, also fängst du nächste Woche an. Und dann nächste und dann nächste und dann nächste. Nee, also es hat überhaupt nicht funktioniert. Und jetzt habe ich gedacht, was ist wohl der Grund dafür? Was war jetzt mein eigentliches Problem? Und ich kann euch das sagen, ich habe das nämlich herausgefunden. Also, dieser Gedanke, vielleicht ein Ernährungskonzept zu finden, das irgendwie wirklich da so Fettpolster zum Schmelzen bringt und so, den fand ich schon reizvoll. Aber es hat mich irgendwie, diese Art, die hat mich irgendwie nicht wirklich überzeugt. Und ja, ich habe schon irgendwie geglaubt, dass das was bringt, für meine Freundinnen, aber ich habe nicht wirklich geglaubt, dass es bei mir irgendwie wirklich zum Erfolg führt und dass ich damit gut zurechtkomme. Und ja, ich wollte es irgendwie durchziehen, aber ach, irgendwie wollte ich das auch wieder nicht. Das Ding war, ich war nicht davon überzeugt, dass diese neue Lebensweise auf Dauer wirklich gut für mich ist und dass ich mit der auf Dauer auch wirklich gewinne. Und genauso kann uns das in der Jesus-Nachfolge auch gehen. Ja, das ist, dass wir schon Jesus folgen wollen, natürlich. Aber dann wieder auch irgendwie nicht so ganz. Ja, dass es Lebensbereiche gibt und die sehen ja bei jedem anders aus, wo wir irgendwie so ihm halbherzig folgen. Wo wir nicht wirklich glauben, dass wir auf Dauer gewinnen, wenn wir Jesus mit ganzem Herzen nachfolgen. Und dieses Thema, das ist nicht neu. Das zieht sich schon durch das Alte Testament wie so ein roter Faden. Und Gott stellt sein Volk immer wieder zur Rede, weil sie nicht mit ungeteiltem Herzen bei ihm bleiben. Und ich weiß nicht, ob ihr diese Stelle aus 1. Könige 18 kennt. Da sagt Gott seinem Volk durch den Propheten Elia, wie lange hinkt ihr noch auf beiden Seiten? Ist der Herr euer Gott, dann folgt ihm nach. Ist aber Baal eine heidnische Gottheit, dann folgt ihm. Und dann heißt es, und das Volk antwortete ihm nichts. Die wussten nichts zu sagen, weil sie nämlich gemerkt haben, boah, wir können uns gar nicht so richtig entscheiden. Die sind mal in die eine, mal in die andere Richtung so mehr tendiert und haben mal hierhin, mal dahin gegriffen, um Erfüllung zu finden. Und das Das ist ein wirkliches Problem. Ein Mensch, dessen Herz nicht ganz an Gott hängt, der macht sich an etwas, von etwas anderem abhängig, weil unser Herz braucht etwas, woran es sich hängt. Und wenn es sich nicht an Gott hängt, dann hängt es sich an einen Götzen. Und Götze, da denken wir vielleicht irgendwie nur an so ein, weiß ich nicht, so eine Figur oder so, vor der ich mich jetzt niederwerfe, und das kommt uns jetzt irgendwie alt und primitiv vor. Aber es gibt auch andere Formen von Götzendienst. Und letztlich alles, was mir wichtiger wird als Gott und dem ich einen höheren Platz einräume in meinem Leben als Gott, das wird mir zum Götzen. Und das können auch ganz normale Dinge sein, wie Familie und Arbeit und auch Anerkennung und Erfolg und so. Und das sind ja alles an sich keine schlechten Dinge, nur wenn sie mir eben wichtiger werden als Gott, dann ist es ein Problem, weil sie dafür sorgen, dass ich Jesus nicht mehr mit ungeteiltem Herzen nachfolge. Ja, in Lukas 18, ich habe es vorhin ja schon kurz angerissen, wird erwähnt, wie mal ein junger Mann zu Jesus kommt. Und dann sagt er, ja, was muss ich denn tun, um irgendwie an Gottes Reich teilzuhaben? Und dann sagt Jesus ihm, halte die Gebote. Und dann sagt dieser Mann etwas, was ich jetzt nicht von mir behaupten könnte, alle Gebote habe ich von Kindesbeinen an gehalten. Also das war schon jemand, dem es ernst war mit Gott. Und dann sagt Jesus zu ihm, dann verkaufe alles, was du hast und verteile den Erlös dann an bedürftige Menschen und dann komm und dann folge mir nach. Und dann ging dieser Mann traurig weg, weil er war sehr reich. Und Jesus war auch traurig, und zwar nicht, weil dieser Mann reich war und er jetzt irgendwie was dagegen hätte oder so, sondern weil er sich an seinen Besitz gehängt hat, weil sein Besitz, das, was er hatte, das vermittelte ihm Sicherheit. Und er hat gedacht, er kann das nicht loslassen. Und gerade das, was ihm dann so wichtig war, das hat ihm eben den Weg zu Jesus verbaut. Und bei diesem Mann war es das Geld. Das muss nicht dein Thema sein. Vielleicht bist du da ganz tiefenentspannt. Aber ja, vielleicht möchtest du Gott einfach mal fragen, wo so bei dir im Leben Dinge sind, die dich vielleicht daran hindern, ihm mit ganzem Herzen zu folgen. Lass dir von Gottes Geist zeigen, wo du in der Gefahr stehst, dich mehr an Menschen und Dinge zu hängen als an Jesus. Eine nächste Gefahr, die sehen wir auf dem nächsten Bild, das gleich hier erscheinen wird, großartig, guck mal, so geht es viel besser, ist die Heuchelei. Ja, im Neuen Testament kritisiert Jesus neben der Selbstgerechtigkeit der Pharisäer und Schriftgelehrten am meisten ihre Heuchelei. Weil Jesus will kein frommes Theater. Er will Menschen begegnen, er will mit ihnen in Beziehung kommen und er will sie ganz heilen und erneuern. Und dann ist es gut, wenn wir uns von ihm zeigen lassen, wo wir vielleicht in der Gefahr stehen, zu Heuchlern zu werden. Als Menschen scheinen wir dazu zu neigen, uns selbst was vorzumachen und so einen schönen Schein zu wahren. Und ich weiß nicht, also ich persönlich denke ja, in der Gemeinde ist diese Gefahr vielleicht besonders groß. Weil, ich will ja ungern wirklich, ungern als unreif wahrgenommen werden. Ah, und wie schnell kann das passieren, ne? Eine Bemerkung und schon, oh, ist es so, ne? Und dann kann es schon sein, dass ich irgendwie so eine Fassade aufbaue. Wir können es ja drehen und wenden, wie wir wollen, ne? Aber schaut in die Bibel. Es sind immer die Frommen, denen Gott ihren Hang zur Heuchelei aufzeigt. In der ersten Gemeinde, Das wird in der Apostelgeschichte erzählt. Lebten die Christen in ganz enger Gemeinschaft und sie trafen sich ständig und sie teilten alles. Und wer etwas hatte, der gab es auch in die Gemeinde hinein. Viele verkauften auch Grundstücke und so und haben dann den Erlös auch der Gemeinde gespendet. Und die Apostel haben das dann an Bedürftige verteilt. Das war kein Gesetz. Also das war jetzt nicht irgendwie Grundlage für eine Gemeindezugehörigkeit oder so. Aber das war eine gängige Praxis. Viele haben das so gemacht. Auch Hananias und Sapphira, ein Ehepaar, von dem in Apostelgeschichte 5 berichtet wird. Ja, sie verkauften ein Stück Land und haben den Erlös in der Gemeinde gespendet. Allerdings nicht den gesamten Erlös, sondern ein Teil. Das wäre an sich gar kein Problem gewesen, weil das war ja ihr Grundstück und das haben sie verkauft. Und dann können Sie natürlich überlegen, was Sie mit dem Geld tun. Das Ding war, dass Sie vor den Aposteln so getan haben, als wäre das alles, was Sie für das Grundstück bekommen haben. Also als würden Sie 100% wirklich abgeben. Ich weiß nicht, was Sie dazu bewogen hat. Vielleicht hatten Sie irgendwie Angst, dass die anderen Sie für geizig halten. Vielleicht haben Sie auch gesehen, dass es in der Gemeinde andere gibt, die viel weniger hatten als Sie und viel mehr spenden und Sie fühlten sich dadurch irgendwie beschämt. Vielleicht hatten Sie auch Angst, von den anderen hinterfragt zu werden oder so, wenn Sie sagen, ja, wir geben jetzt die Hälfte hier ab. Wie auch immer. Jedenfalls haben Sie eben so getan, als wäre das der Gesamtbetrag. Und damit haben sie wirklich ihre Geschwister mit einem geplanten und vorsätzlichen Betrug hinters Licht geführt. Sie haben den Apostel ins Gesicht gelogen und sie wollten damit auch Gott irgendwie betrügen. Und das war ein Angriff auf die Einheit der Gemeinde. Heuchelei ist tödlich, weil der Teufel, der missbraucht wirklich unsere ja ganz legitimen Sehnsüchte, zum Beispiel nach Liebe und Anerkennung, um wirklich Gemeinschaft mit Gott und miteinander zu zerstören. Umso wichtiger ist es, dass wir wirklich tief in Jesus Christus einwurzeln. Weil das ist meine persönliche Überzeugung, je tiefer wir in Jesus Christus einwurzeln, in seiner Liebe, desto unwichtiger wird uns, was andere Menschen irgendwie von uns denken, also wie wir auf sie wirken. Desto weniger Zeit, Kraft und Mühe investieren wir auch in unsere Außenwirkung und desto mehr sind wir auch um unser eigenes Herz besorgt. Und umgekehrt, je weniger das so ist und je oberflächlicher unsere Beziehung zu Jesus ist, desto wichtiger wird uns und desto mehr sind wir auch darauf angewiesen, wie andere uns sehen, wie sie uns wahrnehmen, was sie von uns halten. Und desto größer ist eben auch das Bedürfnis, wirklich in unsere Fassade, unsere Außenwirkung zu investieren. Ja, und dann noch eine fünfte Gefahr, das ist der Hochmut. Ja, darauf bin ich gekommen. Durch einen Bibelgesprächskreis im letzten Jahr, also genau, da haben wir uns im letzten Jahr mit dem Psalm befasst und da haben wir uns auch mal Psalm 30 angeschaut und den Psalm 30, das ist ein Psalm, in dem David seine Dankbarkeit darüber ausdrückt, dass Gott ihm in einer aussichtslosen Lage geholfen und ihm wirklich ein neues Leben geschenkt hat. Manche Ausleger vermuten, dass dieser Psalm in Zusammenhang steht mit einem Ereignis, von dem im 1. Chronik 21 berichtet wird. David hatte dort er selbst hatte eben diese Idee, hat jetzt auch nicht Gott gefragt, ob er das so will oder so, sondern auf eigene Veranlassung und trotz Warnung hatte er so eine Volkszählung durchführen lassen. Und im Zuge dieser Eigenmächtigkeit sind 70.000 Israeliten gestorben. Gott hat da also eine Pest kommen lassen, aber er hat das Volk nicht gänzlich ausgelöscht, sondern sich ihm wieder zugewandt und sich auch König David wieder in Liebe zugewandt. Und David kauft daraufhin aus Dankbarkeit ein Grundstück, und das ist das Grundstück, auf dem später dann der Tempel steht, und er baut dort einen Altar. Und in seinem Psalm, da formuliert er in einem Vers, in Vers 7, als es mir gut ging, da war ich sorglos und dachte, niemals werde ich zu Fall kommen. Ich denke wirklich, das ist so eine typisch menschliche Eigenart. Wenn es mir gut geht, ja, ich so, ne, alles so im grünen Bereich, ich weiter keinen Kummer habe, dann beziehe ich das schnell auf mich selbst. Ja, dann fühle ich mich auch schnell mal stark und unverwundbar. Vielleicht meine ich sogar, ich hätte es verdient, dass es mir so gut geht. Ja, und denke dann, ja, irgendwie kann mir nichts irgendwas anhaben. Äußere Sicherheit kann uns schnell zu einer übertriebenen Selbstsicherheit verleiten. Und dann kann es gut passieren, dass unser Herz sich eben aus dieser Beziehung, aus dieser engen Beziehung zu Jesus löst und sich erhebt. Und dass ich mir im Grunde genommen einbilde, ich meine, das würde ich als Christ wahrscheinlich nicht so sagen, aber dass ich mir im Grunde genommen einbilde, ach, eigentlich komme ich doch auch ohne Gott ganz gut zurecht. Und das ist Hochmut. Das Gegenteil von Hochmut ist die Demut. Und die Demut heißt jetzt nicht, dass ich ständig da im Staub rumkrieche, sondern Demut heißt einfach, ich weiß, dass ich Gott brauche und dass er es besser weiß als ich. Und in den Sprüchen, Sprüche 3 heißt es, solchen Menschen, demütigen Menschen, wendet Gott sich in Liebe zu. Und diese Erfahrung macht eben auch David, auch in dieser Situation, in der er schuldig geworden ist und dann aber umkehrt zu Gott, dass Gott sich ihm wieder zuwendet und dass er eben wieder Halt in seinem Leben bekommt. Und das ist eine Situation, in der David sich dann eben auch wieder neu nach Gott ausstreckt. Ja, Jesus sagt, das steht im Johannesevangelium, bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Er will nicht, dass wir uns in unserem Hochmut aus dieser engen und lebensnotwendigen Bindung zu ihm lösen, sondern er will wirklich in dieser Verbindung mit uns seine Schönheit in uns zur Entfaltung bringen. Und wenn der Heilige Geist Hochmut in unseren Herzen aufdeckt, dann tut er das wirklich, um uns vor uns selbst zu schützen. Ja, 5 Gefahren fürs Herz haben wir uns angeschaut. Das Dorngestrüpp, also Sorgen des Alltags, Dinge dieser Welt, dass wir uns in dem verlieren. Dorngestrüpp, Schuld und Unversöhnlichkeit, Halbherzigkeiten, Heuchelei und Hochmut. Und ich wünsche uns sehr, dass wir unser Herz wirklich immer wieder von unserem Herrn prüfen lassen, auch kontinuierlich prüfen lassen, und dass wir eben uns von ihm auch zeigen lassen, wie es um unser Herz bestellt ist, und dass wir wirklich umhüllt von Jesu Gnade und eingewurzelt in seiner Liebe uns der Wahrheit unseres Lebens stellen und dass wir uns vor Gefahren warnen lassen und eben von unserem Herrn zurechtbringen lassen. Amen. Lass uns